Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wieder ein politischer Pauten-Podcast heute, um Ihre Mittagspause sinnvoll zu füllen. Und super sinnvoll ist es, dass ich die wunderbare Kollegin Christina Weißenbach heute an meiner Seite habe und wir uns über TV-Duelle austauschen wollen, weil sie da eine Expertise hat, über viele Jahre sie zu analysieren, die Duelle, sie in einen größeren Framing-Rahmen geradezu einzuordnen und damit Wahlkampfforschung zu bereichern. Und da hatten wir jetzt in NRW schon wieder aktuelles Anschauungsmaterial. Wir sind ja auch kurz vor der Kieler Landtagswahl. Da gab es die Besonderheit, dass dieses klassische TV-Duell ausgefallen ist wegen Corona. Aber auch daran sind wir gewöhnt, dass irgendwie nichts mehr so ist, wie man es planbar vielleicht vorhat. Insofern herzlich willkommen für die Mittagspause. TV-Duell. Christina, vor ein paar Tagen abends war das ja zu sehen. Und klar, es ist zwischen Bild und Ton immer zu unterscheiden. Ich fand jetzt in meiner laienhaften Betrachtung kurios, dass Herr Kutschaty immer so blau daherkam, ne? Also der Scheinwerfer an seinen Rücken, an seinen Arm, an seinen Kopf war absolut unvorteilhaft und man war dadurch abgelenkt. Ist das jetzt schon Manipulation?
Ah, interessante Perspektive. Ist direkt eine Forschungsperspektive. Ja, danke, dass wir zu dem Thema hier zusammenkommen. Danke für die Einladung. Das ist schon mal ein Bereich, den die Forschung sich hier anschaut, die Organisation. Wie ist ne, das Studio, die Bühne gemacht? Welche Farben tragen die Kandidatinnen und Kandidaten? Ich weiß nicht, ob das Manipulation ist, aber das ist ganz interessant, auf jeden Fall einzelne Kandidaten auf unterschiedliche Art und Weise in den Vordergrund zu heben. Was ich mir in meiner Forschung angucke, bisschen auch die Organisation, da haben wir aber andere im Haus, die sich das verstärkter noch anschauen. Christoph Bieber tut das ja zum Beispiel. Ich gucke mir in meiner Forschung an, mit welchen emotionalen Gefühlen Zuschauerinnen und Zuschauer denn rausgehen aus diesen TV-Debatten, aus diesen Wahlarenen, wenn sie sie angeschaut haben. Und dann interessiert mich, ob die Macher der TV-Debatten, der Wahlarenen darauf reagieren, ob sie das adressieren oder wie man vielleicht auch ja, das weiterentwickeln könnte. Unter der Perspektive habe ich mir das auch angeschaut hier.
Ja, aber ich meine, es geht ja immer um das Bild, weil es ja Fernsehen ist und wir wissen eben, wie das Bild zusätzlich wirkt, Evidenz auf einen Blick und das löst auch Emotionen aus. Also bei mir fand ich das ärgerlich, dass das passiert ist. War natürlich nicht Absicht, davon gehe ich jetzt aus, aber alles ist geplant, ob die stehend, liegend, das machen, sitzend, in welchen Abständen. Da ist ja nicht zufällig, da wird über Monate auch gerungen. Und dann ist das Licht natürlich hochentscheidend für alles Mögliche. Und dann steht einer irgendwie zufällig zu nah an so einem blauen Scheinwerfer. Mich hat das irritiert. Also welche Emotionen das jetzt bei mir ausgeht, ich fand es ja doch, vielleicht ist einer dadurch benachteiligt. Vielleicht hat das auch gerade Vorteile gebracht, weil man besonders dann zugehört hat, weil er in einem besonderen Licht erschien. Also das sind ja die Kuriositäten, die mit nur Rationalität gar nicht zu erfassen sind.
Ja, also Irritation, Wut, das sind genau solche Gefühle. Ich habe dazu Fokusgruppen gemacht, die dann ja auch in den Gruppengesprächen genannt werden. Das haben wir aber auch gesehen, soll Annalena Baerbock in die Mitte oder nicht? War das gezielt oder ist das einfach nur ein spontaner optischer Eingriff gewesen? Geht man vor das Podium oder bleibt man dahinter? Das haben wir ja auf der Bundesebene in dem Triell gesehen, ne, dass das dann auch im Raum sich wandelt und das hat Effekte und das wurde auch in den Gruppendiskussionen aufgenommen. Deswegen natürlich, also wenn jetzt einzelne Personen stärker angestrahlt werden, deswegen geht es ja oft um Sendezeit, um Sprachzeit, um Joker gar für die Sprache. Das hatten wir jetzt hier nicht, solche Zusatzinstrumente. Deswegen ist das relevant und dass sich Organisation, die konkrete, auch bildliche Organisation, das Setting im Studio anzusehen und die Effekte, die das auf die
Wie war
Zuschauer.
jetzt aus deiner
Ja.
Sicht wissenschaftlich dieses Gefühlsmanagement denn bei der letzten Runde?
Also nochmal kurz um auf den Forschungsstrang zunächst zurückzugreifen. Was wir sehen, ist, dass Zuschauerinnen und Zuschauer, die sehr politisch interessiert sind ohnehin und die politisch auch partizipieren, eben oft mit diesen Frustrationsgefühlen aus den TV-Debatten herausgehen. Und dass die Zuschauerinnen und Zuschauer, die tendenziell weniger politisch interessiert sind und weniger politisch aktiv, diese Frustrationsgefühle nicht haben. Also dass die durchaus sagen, nach dem TV-Duell hatte ich mehr Informationen, die anderen sagen, also das war verschwendete Zeit. Und ich finde interessant, ob jetzt hier in NRW bei der Wahlarena die Instrumente, die Art der Moderation, ob das adressiert hat. Und ich finde, ja, also ich glaube, diese Gefühle wurden adressiert, wenn wir uns genau anschauen. Das Setting war ja so, dass es eine Schnellrunde gab. Sind Sie dafür oder sind Sie dagegen?
Aber Daumen hoch. Wahl-O-Mat abfragen, ne?
Letztlich. Richtig. Genau, Daumen hoch, Daumen runter war hier das Instrument. Ne?
Aber und gut visualisiert fand ich in diesen Kästchen, Daumen hoch und runter oder das berühmte Anders von den Grünen, Frau Neubauer, die das anders interpretiert hat. Das hatte was zum Zugucken, weil es wirklich auch eben da Evidenz auf einen Blick war. Ne?
Absolut, genau. Also das ist auch das, was wir in den Fokusgruppen hören. Auf die Frage, wie würden Sie es denn dann machen? Wie wäre denn die TV-Debatte nach Ihrem Wunsch? Dann ist das kurz und prägnant. Und dann das zweite Instrument. Ich möchte konkrete Instrumente, Maßnahmen benannt bekommen als Zuschauerin oder Zuschauer. Und das war ja jetzt auch der Fall. Ne? Das war dann jeweils die zweite Runde nach der Schnellrunde. Bitte sagen Sie uns ein konkretes Instrument, wie Sie in der Schule jetzt zu Corona-Zeiten, das war ja ein Thema, welche konkreten Maßnahmen machen Sie denn jetzt im Herbst? Mhm. Also, dass die Moderation wirklich geleistet hat, das runterzubrechen, das würde ich durchaus jetzt positiv einordnen in Bezug auf unsere Forschungsergebnisse. Da wurde dieses Gefühl adressiert, das rauszunehmen, diese Wut, ich habe da gar nichts dazu erfahren, ganz konkret. Mhm.
Ja, und von den Inhalten, klar ist am abweichendsten immer die Position der AfD und dass jetzt die FDP, die auch im Landtag direkt daneben sitzt, oft jetzt auch daneben geordnet reingekrätscht ist, fand ich jetzt auch nicht zufällig, weil ja er auch oft sagte, ja, was ich hier über 5 Jahre angehört habe, auch in den Sitzungen hat mit dem, was Sie hier vortragen, überhaupt nichts zu tun. Ne? Das war, fand ich, sehr authentische Bemerkung, weil in der Tat allein durch Sitznachbarschaft man sehr viel mitbekommt, an Grundrauschen, an Diffamierung auch, wissen wir mittlerweile ja auch an Hass, auch an Frauendiskriminierung, die von der AfD-Fraktion in allen Landtagen und im Bundestag gleichermaßen ausgeht. Insofern hat ja auch die FDP nicht ohne Grund im Bundestag dafür gesorgt, dass sie eine andere Anordnung im Parlament realisiert und die Union musste da doch leidgeprüft dahin rutschen. Ne?
Absolut. Ich finde das einen zweiten total interessanten Punkt, sich da näher anzugucken. Das Verhalten, wie in der Runde mit den Argumentationen des Spitzenkandidaten der AfD umgegangen wurde und was du genau gesagt hast, dass Joachim Stamm dann sagt, wie sie hier in der medialen Arena auftauchen und wie sie das im Parlament tun, das unterscheidet sich fundamental und er ist da immer stark drauf eingegangen, während Wüst dann ja gesagt hat, also ich glaube, das ist auch tatsächlich jetzt Zitat, ich bin sehr aufgeräumt, kommen wir auf die Sachebene zurück. Also dem nicht den Raum zu geben.
Ich fand, letztlich war das nicht überraschend, weil die AfD immer so agiert und die anderen versuchen irgendwie zu stellen. Ich fand eben die Art der Ableitung aus der Geografie heraus, das ist interessant, diesmal ein zusätzliches Argument. Wenn man nochmal auf die Emotionen kommt, die du ja auch untersuchst, sehr leidenschaftlich fand ich Frau Neubauer bei dem Thema überhaupt des generellen Veränderns, ne? Dass sie nicht nur zuversichtlich war, dass man sich verändern kann, sondern begeistert dazu aufgerufen hat, wie schön alles werden kann, wenn wir mitmachen. Also ich spitze es jetzt etwas vereinfacht zu, aber diese Leidenschaft, dass wir gemeinsam etwas schaffen können und dass es nachher besser wird, das war sehr emotional. Da hat sie auch nicht nur zufällig spontan Applaus bekommen, weil das an mehreren Passagen bei ihr erkennbar war. Wir normalerweise vor Veränderungen ja Angst haben und besser machen wollen alle alles. Deswegen stehen sie ja da. Aber die Kopplung an diese emotionale Komponente fand ich jetzt sehr interessant. Und wenn man die Grünen sieht, wie sie Wahlen gewonnen haben, also am besten nachzuweisen in der bayerischen Variante der Spitzenkandidatin damals, die sowas von fröhlich aufgetreten ist geradezu und deshalb Lust gemacht hat, diese Partei zu wählen, weil es dann auch sichtbar besser werden könnte. Das fand ich hier auch ganz interessant übersetzt, im Gegensatz zu den klassischen staatsmännischen Auftreten, emotional zurückgenommen, sehr rational, wie die anderen Herren ja da agiert haben.
Absolut, so würde ich es auch einordnen. Was ich nicht mag, deswegen sage ich es nur ganz kurz, ist ja immer diese Gewinner-Verlierer-Frage, die in der Medienresonanz im Nachhinein auch besprochen wird. Ich denke, die bringt uns nicht weiter. dennoch genau das, wie du es beschreibst, hat sie hervorgehoben. Das sehe ich genauso. Was wir in unseren Fokusgruppen noch häufig diskutiert haben, wir sehen, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer zwar klare Profile, klare Programmpunkte, die auch in der Debatte hervorkommen, sehen möchten, aber sie wollen keinen Streit sehen. Streit irritiert und ich glaube, da ist auch jetzt diese authentische, emotionale, umarmende Art und Weise, was aber die vier Kandidaten mit Ausnahme von Wagner ja durchaus verbildlicht haben, dass das schon das ist, was Zuschauerinnen und Zuschauer eigentlich sehen möchten, eigentlich, auch wenn sie trotzdem die Profilierung wahrnehmen möchten. Und das war ja hier auch der Fall. Also es war, man hat sich teilweise entschuldigt dafür, dass man dem anderen ins Wort gefallen ist. Wenn wir kurz in die Kultur bei den Presidential Debates in den USA gucken, ja, wäre das ja unvorstellbar. Ja. Da ist das ja eine Wohltat, sich die NRW-Wahlarena anzuschauen.
Ja, aber ich meine, das verweist auf dieses demokratische Luxusproblem, was wir doch faktisch haben, weil wir ja nie zwischen Liberalität und Illiberalität, Demokratie und Nicht-Demokratie entscheiden müssen. Es geht im Kern bei den großen Parteien um Kutschaty und Wüst. Welche große Gefahr für die Demokratie geht von beiden aus? Glücklicherweise gar keine. Ne? Das ist doch das Besondere. Denken wir an die französischen Wahlen zurück oder die amerikanischen, die du genannt hast. Da ist schon zwischen Gut und Böse kann man da wählen. Das ist hier sehr mittig, insofern sehr zivilisiert und in der Tat zum Zuhören dann auch interessanter. Weil klar, das Krawallige bringt vielleicht boulevardmäßig mal ein paar Einschaltquoten. Ich weiß gar nicht, wie viel das gesehen haben. Und ich glaube, dass sich die beiden Hauptakteure, also von den größeren traditionellen Volksparteien, auch etwas zurückgenommen haben, weil sie wissen, sie kommen ja nochmal in ein konkretes Duell. Auch das hat vielleicht die Atmosphäre in dem Raum ganz gut dargestellt oder ganz gut übertragen, war zumindest mein Eindruck.
Absolut, ich bin also im Studio, das ist ja auch neu unter Corona-Bedingungen, waren 240 Zuschauerinnen und Zuschauer, die mal kurz ja auch mit eingebunden wurden, die durften auch einmal Daumen hoch, Daumen runter machen, darüber hinaus nicht so viel. Aber das Phänomen bei den Debatten auf der Landesebene und auch auf der EU-Ebene ist ja tatsächlich, dass obwohl zur besten Sendezeit wenige schauen. Das ist ja leider trotzdem immer wieder noch ein Phänomen.
Und es war jetzt auch sehr lang. Also das, wir sind ja Profis da, Junkies auch, dass wir das dann gucken und gerade so gucken müssen, ist vollkommen naheliegend. Ansonsten haben vielleicht Leute auch dann Ausschnitte oder zu bestimmten Themen sich das angesehen. Ich glaube, das Gewicht insgesamt, kann man schon sagen, hat zugenommen unter den Rahmenbedingungen der Frühwähler, also derjenigen, die eben letztlich den Wahlschein neben dem Fernsehgerät liegen haben, weil man doch sagen kann, das, was wir messen an Emotionalität, an vielleicht Ergebnissen nach so einer Diskussion, ist nach einmal schlafend doch weitgehend verpufft. Sodass ja viele auch den Abstand zum Wahltag deshalb wählen, von den Spitzenkandidaten, damit, wenn, falls sie einen Fehler machen und dramatisch verlieren sollten in den Augen von Zuschauern, das nicht wirklich die Wahl verzerrt. Deswegen ist es ja nie einen Abend vorher, ne, sondern meistens ein, zwei Wochen vorher mit Abstand, dass so etwas dann gesendet wird. Aber jetzt finde ich schon, da viel mehr Brieffehlerinnen und Wähler unterwegs sind, können sie natürlich abends gemeinsam nochmal sagen, so, okay, das war jetzt für mich der beste oder das beste Argument, hier kreuze ich an, morgen werfe ich es ein. Insofern hat das Gewicht eigentlich zugenommen.
Das stimmt. Wir haben seit 10 Jahren oder länger reden wir in der Forschung über, wann ist das Timing relevant von oder das Timing des Wahlduells, der TV-Debatte ist relevant, auch gerade für den Amtsinhaber oder die Amtsinhaberin, die das ja tendenziell immer ganz weit nach vorne schieben möchte in den Verhandlungen. Du hast völlig recht, das macht jetzt hier einen Unterschied, das müssen wir uns neu betrachten. Aber da nochmal, ich glaube auch, was jetzt noch passiert im Nachhinein, was passiert in den sozialen Medien, es gibt auch hier noch einen Blog dazu, es gab danach den Faktencheck und wie du schon gesagt hast, es gibt ja jetzt nochmal die Debatte zwischen Kutschaty und Wüst, die ist ja auch schon wieder näher dran am eigentlichen Wahltag. Und da bin ich jetzt auch gespannt, ob es ein bisschen streitender, ein bisschen profilierender dann vorangehen wird.
Was wäre jetzt umgekehrt im Sinne der Politikberatung dein Hinweis an die beiden, was sie jetzt profiliert daraus machen könnten? Denn die wissenschaftlichen Ergebnisse, die man hat, will man ja nicht nur transportieren, sondern man könnte sie ja auch die werden ja auch nachgefragt in der Szenerie der Parteien, was man daraus macht. Es gibt ja viele Arten von Beratungskontexten. Was wäre jetzt deine aus der Kenntnis und Sicht und Interpretation und Auswertung vieler TV-Debatten?
Meine Beratungserkenntnis? Ja. Organisation matters. Damit hast du begonnen, das blaue Licht. Ich finde, das wird oft mal noch so nebenbei gemacht. Das ist das eine. Also du hast gesagt, alles ist von Anfang an minutiös durchgeplant. Manchmal ist das gar nicht so.
Rüttgers hatte damals, der hatte bei seinem Auftritt TV-Duell, dem hatten sie einen unglaublichen Liedstrich gemacht. Das sehe ich jetzt noch vor mir. Also er war extremst entstellt geradezu im Gesicht mit einem unglaublichen Liedstrich. Auch deshalb kommen viele Profis mit den eigenen Maskenbildnern, die in der Regel ganz großartig sind. Ich will die hier nicht diskreditieren und die hilfreich sind, weil man sonst gar nicht hingucken könnte. Aber das war eine Verzerrung eines Gesichts. Irre. Also klar, das muss man natürlich vermeiden. Am besten kommt man mit dem eigenen Maskenbildner.
Das Studio, würde ich auch noch sagen. Also das ist aber etwas, was wir von der Eurovision-Debate kennen. Das war wie der Eurovision Song Contest. Auf einer großen Bühne, künstlich, das sind die Worte, die dann dazu in den Fokusgruppen fallen. Das wirkte künstlich, das wirkte nicht authentisch, das wirkte nicht nah. Das haben wir ja jetzt hier nicht. Wir haben nicht die Riesenbühne, aber trotzdem das rauszunehmen aus Scheinwerfern, aus Setting der Bühne, ich glaube, das ist wichtig.
Und der Auftritt dann? Emotionaler, weniger emotional?
Ja, ich glaube, das macht das Spannungsfeld. Streit, habe ich vorhin gesagt, Streit ist nicht beliebt. Konsens durchaus in unserer Konsensdemokratie. Ne?
Nicht herablassend.
Genau, richtig, nicht belächelnd.
Nicht lächeln zwischendrin, den anderen so auslachen, besser wissend.
Ja.
Es ist super schwer, aber so lange Zeit so ein Gesicht so zu behalten, das ist ganz schwer. Das kann man auch nur begrenzt wirklich üben. In den Argumenten üben die das ja alles sehr intensiv.
Richtig.
Aber sich so zu konzentrieren, dass die Gesichtszüge so sein sollen, wie sie idealtypisch wirken sollen und dass man nicht verstellt ist, trotzdem authentisch ist, ist schwer. Also ich würde es nie unterschätzen, diese TV-Duelle. Wir sollen sie auch nicht überschätzen. Davon hängt jetzt kein Wahlergebnis ab. Aber wir fiebern eben im Sinne der Begleitung dem Wahltag auch deshalb entgegen, weil natürlich um die 30% die beiden großen Parteien liegen und es am Ende nicht zentral ist, ob man vorne liegt, weil man kann auch vielleicht numerisch eine andere Regierung bilden, wenn man nicht Sieger wird. Trotzdem geht natürlich eine hohe Symbolik davon aus, wer gerade die Nase vorne hat. Und es sieht ja nach sehr knappen Daten aus. Und vielleicht hat das TV-Duell Einfluss in der Richtung.
Ja, das ist auf jeden Fall ein feststehendes Format, was immer der Höhepunkt der Wahlkämpfe ist. Insofern, es hat sich ja verankert in unserem System. Und genau, deswegen ist es auf jeden Fall, in dem Sinne auch Einfluss, zumindest Funktionen, die ihm zugesprochen werden. Und ich glaube, deswegen ist es auch lohnenswert, die weiter sich anzuschauen, diese Duelle.
Ja, und die NRW School of Governance ist vorne bei allem dabei, auch bei der kommenden Debatte. Ich hoffe, Ihr Mittagessen ist aufgezehrt. Sie konnten ein bisschen sich nicht nur stärken mit Kalorien, sondern auch mit geistiger Nahrung. Ich bedanke mich bei Christina Weißenbach und dann bis nächste Woche.
Danke.